Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Travel Girls. Wir sind heute in der dritten Folge und für uns geht es heute nach Mexiko. Ich habe jemanden in meiner Freundesliste, die verfolge ich immer ganz fleißig bei Instagram. Sie ist super, super, super viel unterwegs und heute nimmt sie sich Zeit für uns. Deswegen seid nicht böse, falls die Verbindung manchmal ein bisschen wackelt. Das ist einfach, wenn man auf einem anderen Kontinent ist, plus Zeitverschiebung passiert das mal. Und genau, mein Name ist Ann-Christine Blum. Ich führe uns heute durch den Podcast und ich freue mich auf jeden Fall auf ein tolles Gespräch mit dir, Priska. Hallo, schön, dass du da bist. Magst du
Hallo,
stellen?
ja, also mein Name ist Priska und ich befinde mich gerade in meiner Weltreise, die ich schon seit einiger Zeit geplant habe und mein großer Traum war. Und den darf ich gerade leben und ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
Ja, mega. Wie lange bist du schon unterwegs, Priska?
Ich bin ein bisschen mehr als 6 Monate jetzt unterwegs, heißt ja, ich habe jetzt gerade Halbzeit.
Und wo waren deine Stationen bisher?
Also ich habe in Kenia in Afrika angefangen und bin dann aber relativ schnell schon in Richtung Südostasien geflogen und war dann in Indonesien, war auf den Philippinen, ich war in Vietnam, in Laos, in Kambodscha, in Thailand und dann noch in Japan, kurz bevor ich hier nach Mexiko geflogen bin.
Genau, und bei der Halbzeit hast du ja jetzt gerade auch Unterstützung, ne?
Genau, ich bin jetzt hier für Weihnachten und Silvester in Mexiko und treffe hier meine besten Freundinnen und genieße die Zeit mit ihnen sehr.
Wir haben uns ja gerade schon ein bisschen unterhalten, aber trotzdem auch nochmal hier. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt auf Weltreise? Weil, wie alt bist du?
27.
20. Das ist ja, die meisten starten ja so nach dem Abi und sagen, oh, ich gehe jetzt mal irgendwie für 4 Wochen unterwegs oder vielleicht auch für 6 Monate. Und mit 27 ist das ja doch nochmal, da hat man ja schon gearbeitet und steht so im Leben. Und dann aber zu sagen, ich erkunde jetzt mal für ein Jahr, das ist ja schon besonders.
Ja, also da fange ich tatsächlich vielleicht noch mal in der Schulzeit an. Also ich bin nicht den klassischen Weg gegangen, dass ich nach der Realschule direkt mein Abi gemacht habe und mit 18, 19 schon fertig mit der Schule war, sondern ich habe nach der Realschule tatsächlich noch eine Ausbildung gemacht, die mir nicht so gefallen hat. Und die habe ich dann auch abgebrochen und habe dann erst mein Abi gemacht. Das heißt, ich habe mein Abi mit 21 gehabt. Und ich wollte damals eigentlich schon losziehen und reisen. Aber damals hat man halt einfach nicht so viel Geld. Und ich war schon immer ein Mensch, der sehr selbstständig war. Und ich wollte nie, dass mein Vater jetzt meine Reisen finanziert. Das hätte der so oder so nicht gemacht. Und ich wollte dann entweder finde ich einen Studienplatz, war so meine Option. Und wenn ich keinen Studienplatz finde, dann arbeite ich in der Gastronomie, was ich schon mit 18 angefangen habe, eh schon zu machen. Das heißt, ich hatte da eh schon Erfahrung, könnte da Vollzeit anfangen, wäre gar kein Problem gewesen. Und dann wäre ich halt mit dem Geld losgezogen. Nur leider war es dann so, dass ich tatsächlich einen Studienplatz bekommen habe.
Nein.
Und der auch noch dual war und das wollte ich eh machen, damit ich halt eben diese Selbstständigkeit habe. Und genau, und dann war ich halt am Studieren. Ich habe dann bei der deutschen Rentenversicherung, bei der gesetzlichen Rentenversicherung das Studium gemacht und 3 Jahre später hatte ich dann einen Bachelor in der Hand und war Beamtin. Ich war schon während dem Studium Beamtin und genau, dann habe ich auch während dem Studium erfahren, durch einen Ausbilder von mir, dass es halt die Möglichkeit gibt, ein Sabbatical zu beantragen. Und dann habe ich gesagt, ein Sabbatical ist die perfekte Lösung für mich. Und dann habe ich direkt nach dem Studium dort Vollzeit angefangen und direkt beantragt, dass ich halt diese Sabbatical machen kann. Es hat sich alles ein bisschen hin noch hingezogen. Um überhaupt zu erfahren, wie beantrage ich das und so bürokratische Sachen und bis ich dann erfahren habe, ob ich es machen darf oder nicht, weil das ist eine Kannvorschrift, jeder, der Beamte ist und ein Sabbatical machen möchte, macht es. Aber es kann sich einfach ein bisschen hinziehen, bis ihr eine Antwort bekommt. Und ja, dann habe ich die Zusage bekommen und dann hieß es, 2,5 Jahre ungefähr, habe ich für 70%, 100% gearbeitet. Und jetzt bin ich 1 Jahr freigestellt und bekomme weiterhin 70%. Um auch mal direkt die Frage zu lösen, wie finanziere ich das? Und 2,5 Jahre später ging es dann los.
Ja, also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Du hast dann direkt nach deinem Studium bist du zu deinem Arbeitgeber gegangen und hast gesagt so, hey, ich möchte gerne ein Sabbatical-Jahr machen. Die müssen das dann prüfen, ne? Wir kennen ja Bürokratie in Deutschland, ist ein bisschen kompliziert. Ich kenne das aber von meinem Arbeitgeber auch, der macht das tatsächlich auch. Und es ist ja auch eine gute Option, gerade für Leute, die schon arbeiten, dann wirklich auch zu sagen, ich arbeite für, ich glaube, bei dir waren es 30% weniger Gehalt und kriege das dann ausgezahlt, wenn ich unterwegs bin.
Genau, das kommt auch ganz darauf an, wie lange man das eben anspart. Hätte ich jetzt gesagt, ich spare nur 1 Jahr an, dann hätte ich ja wesentlich weniger Geld bekommen.
Ja.
So, und das kommt halt, das rechnen die einem dann aus und so, genau.
Ja, aber das ist ja auf jeden Fall eine gute Option. Da kann ja jeder, der, kleiner Tipp für euch ZuhörerInnen, jeder, der sagt, ich möchte das auch machen, kann ja mal sich schlau machen im Internet und dann mit seinem Arbeitgeber sprechen. Weil ich glaube, viele machen das, also ne, ich glaube, du sagtest, bei dir damals war das ein bisschen schwieriger, ist ja auch noch ein bisschen Verbeamtung, da sagen sie, okay, kann sein, dass es genehmigt wird oder auch nicht. Bei mir in der Firma ist es tatsächlich so, dass das jetzt zwei machen. Also eine macht es für 2 Monate oder drei, die geht jetzt nach Neuseeland. Und der andere, der ist auch 1 Jahr freigestellt. Der hat das gemacht wie du. Und du sagtest vorhin, dann, ich finde, wir haben so Fachkräftemangel und ich glaube, die allermeisten Firmen sagen, hey, du bist gut und bevor du kündigst, machen wir das dann mit dir.
Genau, ja. Also die meisten wissen es aber auch tatsächlich nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich habe mich zum Beispiel auch während meinen Reisen mit Leuten unterhalten, die auch Beamte sind, die auch aus Deutschland kommen und die das gar nicht wissen, dass es das gibt. Die haben jetzt nur Urlaub gemacht, aber denen habe ich natürlich dann auch den Tipp weitergegeben.
Ja.
Genau.
Also bei mir war es zum Beispiel damals, als ich habe ja im Schulsystem gearbeitet, also auch Behörde, und habe dann gesagt, okay, lieber Chef, ich möchte gerne auf Reisen gehen. Kannst du mich verbeurlauben, also unbezahlten Urlaub machen? Und dann hat der gesagt, ja, wenn die Schulbehörde nichts dagegen hat, dann mach das. So, und bin ich zur Schulbehörde, habe gesagt, so hier kann ich unbezahlten Urlaub nehmen. Und dann haben die gesagt, boah, wenn dein Schulleiter nichts dagegen hat, dann mach das und so. Kam es dann dazu, dass ich dann einfach unbezahlten Urlaub genommen habe. Das ist ja auch nochmal eine Option. Riska wandert gerade umher.
Ja.
Muss ich gerade
Ja.
ein bisschen
Unten
am.
ist es ein bisschen zu laut geworden, weil wir hier sind ja in einem großen Haus, wo auch noch andere ihr Zimmer haben und ich war in der Küche unten und da haben die sich gerade lautstark unterhalten. Deswegen habe ich jetzt den Ort gewechselt auf den Balkon.
Wir sind ja flexibel, das war gar kein Problem.
Ja.
Okay, und dann bist du 2,5 Jahre später los und nach Tansania. Wie kamst du auf Tansania?
Nee, ich bin dann nach Kenia geflogen.
Ja, Entschuldigung. Wie kamst
Der Ort, das Land daneben. Genau, das hat auch was mit einer anderen Reise zu tun, die ich vorher gemacht habe. Ein halbes Jahr, bevor ich meine Weltreise gestartet habe, war ich in einem Surfcamp in Sri Lanka. Das war aber nur, also Anführungsstrichen, war nur mein Urlaub. Und da habe ich ein Pärchen kennengelernt, die zu der Zeit ihre Weltreise gemacht haben. Und die waren sehr religiös und wir haben uns halt über Gott unterhalten. Und ich bin auch gläubig, aber jetzt nicht so ständig in der Kirche oder irgendwie streng. Aber ich hatte voll Bock auf so eine Erfahrung in der christlichen Gemeinschaft, mich dort einzubringen und was Gutes zu tun. Und die habe ich dann tatsächlich auch über Instagram dann nochmal angeschrieben, ob sie vielleicht jemanden oder über ihre Kirche jemanden kennen oder Kontakte nach Kenia haben. Und es war dann tatsächlich so, dass ihre Cousine einen Kenianer geheiratet hat und in Kenia lebt und die auch eine christliche Gemeinschaft oder eine Kirche gegründet haben, die mit Deutschland auch verbunden ist. Also von ihrer Kirche haben die halt einen Standort in Kenia. Und das macht quasi der Mann ihre Cousine. Und durch sie habe ich dann den Kontakt gehabt und bin dann zu ihr nach Kenia geflogen. Also ich war dann wirklich bei ihrer Cousine und ihrem Mann und hatte da ein Zimmer und die ersten Wochen waren nicht so viele freiwillige Mitarbeiter da, deswegen habe ich dann auch immer bei denen gegessen, also und mit den ihren Kindern gespielt. Also ja, über Reisen lernt man Leute kennen, die einem manchmal ja eine Reise ermöglichen, die ganz besonders ist.
Aber du hast quasi geholfen in der Gemeinde. Was hast du da gemacht?
Genau, ich habe da 3 Wochen lang freiwillig gearbeitet und ich war dort, die haben auch eine die haben auch eine Schule und ich habe da quasi als Deutschlehrerin gearbeitet.
Cool.
Ja.
Ja, das ist voll krass. Das kenne ich tatsächlich auch aus Südostasien. Da habe ich auch die einen oder anderen getroffen, die auch an Schulen gearbeitet haben als
Ja.
Lehrerin, ne? Das ist
Ja.
häufig.
Genau, also ich habe halt vorher, war ich noch nie Lehrerin, ich habe vielleicht mal Nachhilfe gegeben oder so, aber ja, das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Und das war auch nicht ganz einfach, da irgendwie Anschluss zu finden, weil ja, es war, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vor allem am Anfang, dass die Mitarbeiter, also die anderen Lehrer und auch der Schulleiter mir alles recht machen wollen. Bloß nicht irgendwie negativ aufstoßen und haben mir nicht so richtig Ansagen gemacht, so was ich zu tun habe, auch der Schulleiter nicht. Ich bin da angekommen und der Schulleiter wurde mir vorgestellt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich ihn halt irgendwann gefragt, ja, um wie viel Uhr fängt denn hier die Schule an? Weil es ist ja auch überall anders, ich kenne die Struktur nicht, erzähl mir doch ein bisschen was. Und dann hat er halt so gemeint, so, ja, also die meisten Lehrer kommen so um 7, um 8 fängt dann die Schule an. Aber wenn dir das zu früh ist, kein Problem. Du kannst auch erst um 9 kommen.
Okay.
Und ich saß da und dachte so, hey, ich bin doch hier, um euch zu helfen. Warum soll ich denn nicht um 7 dann hier antanzen? Wenn ich Entspannung will, dann brauche ich nicht hier sein, dann kann ich mir auch an den Strand legen. Also,
Ja.
ja, und das fand ich halt im ersten Moment ein bisschen komisch. Ich habe dann einfach nur gesagt, nee, ich komme schon um 7, gar kein Problem. Und dann war ich halt um 7 da und saß halt eigentlich den ganzen Tag in diesem Lehrerzimmer rum, so am Anfang, weil halt die Deutschlehrerin hat mich dann ab und zu mal mitgenommen, aber die Strukturen sind einfach komplett anders dort. Die Schüler, die laufen da rum, wenn die Lehrer irgendwie eine Besprechung haben, dann werden die Schüler einfach alleine gelassen und die springen da rum und machen Blödsinn. Und in Deutschland ist es ja eigentlich so, dass immer ein oder zwei Lehrer auf die Schüler aufpassen müssen zumindest. Und da ein bisschen mehr Strenge herrscht. Aber dort ist es einfach, man lässt die Schüler einfach machen, was sie wollen, weil die halt auch nicht die Kapazitäten haben. Und sollen ja auch alle Lehrer mitbekommen, was da besprochen wird. Und da wird dann auch im Klassenzimmer mit allen Lehrern zum Beispiel auch gebetet und sowas. Das war auch was ganz Neues für mich, wo dann wirklich immer zur selben Uhrzeit dann alle Lehrer ins Klassenzimmer kommen, dann wird erstmal gebetet, muss halt jeder ein bisschen was sagen, zum Beispiel auch und so. Das war auf jeden Fall sehr spannend und ja, ich habe dann auch Gespräche mit denen geführt, dass ich ruhig ein bisschen mehr machen kann, dass ich hier bin, um zu helfen und die auch mir einfach sagen können, hey, mach dies, mach das, ich nehme das nicht persönlich, sondern dafür bin ich da. Und dann wurde das auch ein bisschen besser. Ja, der blöde Zufall war halt aber auch, dass halt nicht so der klassische Unterricht, der normalerweise war, zu der Zeit war, wo ich halt da war, weil wo ich angekommen bin, gab es eine German Week und also eine Woche später, in der zweiten Woche, wo ich da war, gab es eine German Week und da haben die halt alles drauf vorbereitet. Und es waren quasi 3 Tage, an denen die halt so ein bisschen versucht haben, die deutsche Schule nachzumachen. Und an einem Tag sollten dann alle Schüler in ganz normalen Klamotten kommen. Und dann sind halt so echt auch witzig, weil viele Schüler mit Klamotten gekommen sind, mit denen die in die Kirche gehen. Und für mich war das so, die kommen in Klamotten, in denen zu den mit denen ich auf eine Hochzeit gehen würde. Also wirklich sehr, sehr schick. Und der Cousin von der, die ich in Sri Lanka kennengelernt habe, der heißt Macau, hat dann mich zur Sau gemacht: Priska, hast du denen nicht erzählt, wie man in Deutschland sich anzieht? Und ich kannte den Ablauf ja nicht. Ich wusste nicht, was an dem Tag ansteht. Ich kam an und habe es dann erfahren. Wie sollte ich denen dann erklären, wie man in Deutschland sich anzieht? Das habe ich denen im Nachhinein natürlich dann erzählt, aber im Vorhinein ging das natürlich nicht. Ja.
Kommunikation wie?
Ja.
Ja, spannend.
Und ja, und dann gab es auch deutsches Essen. Also da haben sie versucht, die deutsche Küche nachzumachen. Gab es Bratkartoffeln mit Würstchen und Salat, glaube ich. Karottensalat, Gurkensalat, glaube ich, war es. Ja. Und es hat ewig gedauert, dieses Essen zu kochen, weil du musst ja die Kartoffeln erst kochen, du musst sie schälen und dann musst du sie anbraten. Und es hat ewig gedauert. Normalerweise gibt es das Mittagessen gibt es normalerweise immer um 12. Ich glaube, das Essen war um 2:30 fertig mittags. Und das war halt ein Riesendicklau und total der Stress, die ganzen Kinder zu unterhalten weiterhin. Und das Essen gibt es immer noch nicht. Teilweise wurden Kinder schon abgeholt, gerade die Kindergartenkinder. Da gibt es nämlich auch einen Kindergarten, also das heißt Primary School und Secondary School. Und die Primary School mit Kindergarten fängt schon mit 3 an, also schon sehr, sehr früh. Und ja, dann der zweite Tag war dann ein bisschen besser. Und am dritten Tag gab es dann eine Riesenshow. Da wurden alle Eltern eingeladen, wurde mega die Bühne aufgebaut und dafür haben die halt die letzten Wochen trainiert, dass sie halt so ein von jeder, also von, glaube ich, drei oder vier Communities haben die dann halt Tänze einstudiert. Und das halt mit allen Klassen und das war ein Riesending. Und es war aber mega cool. Also war wirklich für mich eines der eindrucksvollsten Dinge, die ich gesehen habe, weil ich das so in dieser Kultur dann drin war und so viel über die Kultur lernen konnte. Nur dadurch, dass ich an diesem Fest war. Und bei einem Tanz musste ich tatsächlich sogar mittanzen.
Okay, und wie deutsch waren dann diese 3 Deutschtage für dich?
Überhaupt nicht deutsch. Also das Deutscheste war das Essen. Wo
Ja.
sie dann mal geguckt haben. Es war tatsächlich, haben sie ganz gut hingekriegt. Auch wenn es wirklich ewig gedauert hat. Ja.
Dann, was hast du für dich so mitgenommen aus dieser Zeit da in Kenia?
Also die freiwilligen Helferzeit fand ich schon sehr cool und ich habe einfach so viel über die Kultur gelernt. Ja, ich fand jetzt 3 Wochen waren eh zu wenig. Also selbst wenn man sowas macht, sollte man auf jeden Fall mehr als 3 Wochen, also mindestens 6 Wochen, weil man braucht ja auch schon 1, 2 Wochen überhaupt reinzukommen und auch mal zu unterrichten und man muss es ja auch lernen zu unterrichten. Man hat ja keine Klasse alleine dann schon, sondern da ist ja dann eine andere Lehrerin. Deswegen ist man am Anfang einfach keine Hilfe. Deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass ich keine Hilfe bin und einfach nur dieses Image quasi gewahrt wird. Deswegen, das hatte ich halt auch das Gefühl, weil halt eben der Schulleiter zu mir gesagt hat, ich kann ja auch um 9 kommen, kein Problem.
Ja, also.
Mach hier nur so ein Praktikum und schaue mir halt so ein bisschen an, wie in Kenia die Schulen laufen. Dabei wollte ich ja eigentlich helfen. Und das habe ich eigentlich nicht wirklich.
Okay. Ja, aber
Und
richtig mal darüber zu reden, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, ne? Und so eine Erfahrung vielleicht nicht immer so ist, wie man sich die vorstellt.
ja, auf jeden Fall. Und bevor ich nach Kenia gegangen bin, hatte ich auch ein bisschen mulmiges Gefühl, weil man weiß ja, also was über Kenia so ein bisschen gesprochen wird, dass Kenia nicht so sicher ist und da viele Beach Boys am Strand rumlungern und irgendwelche Frauen ansprechen und rumkriegen wollen und um nach Deutschland zu kommen oder ihr Geld zu kriegen und so weiter. habe ich unzählige Geschichten gehört oder auch gelesen und hatte deswegen im Vorhinein einfach schon so ein bisschen, okay, ich schaue mir das alles an über die freiwillige Organisation, da bin ich safe. Und wenn das sich alles nicht bestätigen sollte, kann ich ja noch ein bisschen weiter durch Afrika reisen.
Dann ist natürlich die
Ja.
Frage, bist du in Afrika geblieben oder bist du dann abgereist?
Wer vielleicht schon am Anfang gleich ein bisschen gehört habt, ich bin abgereist.
Ah, okay. Also das
Also die
sagt
Geschichten haben sie schon bestätigt. Also ich habe mich, also ich bin ein sehr selbstsicherer und selbstbewusster Mensch. Ich laufe auch mal, wenn es dunkel ist, alleine durch den Bahnhof und oder laufe auch mal nachts alleine nach Hause. So, also ich habe jetzt einfach kein ängstlicher Mensch. Absolut nicht. Und bin ich auch in Kenia angekommen und so bin ich auch durch Kenia dann gelaufen am Anfang. Und bin dann halt zum Beispiel nach Feierabend oft, weil wenn die Schule zu war und ich dann halt meine Freizeit hatte, war halt meistens schon 16, 17 Uhr rum und da kannst du halt auch nicht mehr großartig im Meer schwimmen gehen oder sowas. Deswegen bin ich dann halt immer noch zum Abschluss einmal am Strand entlang spazieren gewesen. Und ich bin wirklich alle 2 Minuten von irgendeinem Mann angesprochen worden. Ich hatte keinen Moment irgendwie meine Ruhe. Ich musste ständig sagen, nein, bitte lass mich in Ruhe. Ich möchte einfach nur am Strand entlang laufen. Dann wurde immer gesagt so, aber warum denn? Du bist doch hier eine hübsche Frau, ganz alleine und hier und da. Du brichst mein Herz, habe ich ständig gehört. Also richtig dramatisch und auch immer auf diese emotionale Schiene gegangen. Und irgendwann habe ich dann halt auch gesagt, okay, ich unterhalte mich jetzt einfach mal mit einem, damit ich einfach in Ruhe gelassen werde. Dann unterhalte ich mich mit einem und dann ist gut.
Ja.
Und der begleitet mich dann und dann traut sich auch kein anderer mehr, mich anzusprechen. Und das habe ich dann gemacht. Und das Problem war aber dann, dass ich am nächsten Tag bin ich wieder am Strand entlang gelaufen, stand der halt da wieder rum. Und dann heißt, ah, Priska hier, bla bla. Und hat mir dann angefangen, Geschenke zu machen. Und dann wird es halt unangenehm. Der hat mir dann einen Holzdelfin-Anhänger mit meinem Namen eingraviert geschenkt. Und ja, vielleicht, also ihr habt ja meinen Namen schon gehört. Priska ist jetzt kein gängiger Name und der wird auch oft falsch geschrieben, aber er hat ihn richtig geschrieben. Und das fand ich schon echt gruselig irgendwie.
Ach so, weil du meinst, er hat dann irgendwie dich gestalkt oder so in Social Media?
Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es auch nur Zufall. Also ich will da jetzt auch nicht so viel reindenken. Ich fand es halt einfach, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und seitdem bin ich dann nicht mehr an Strand entlang gelaufen.
Okay. Aber das Gute ist ja, dass du für dich das dann auch entschieden hast, ne? Dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie, ich fühle das nicht. Und für mich geht die Reise jetzt weiter.
Genau. Und das ist das, ich möchte damit mit dieser Geschichte absolut, das ist das letzte Ziel, was ich habe. Euch davon abhalten, zu reisen, weil solche Geschichten, da müsst ihr auch wirklich der Wahrheit ins Auge schauen, solche Geschichten werden passieren, aber ihr könnt euch selber davor schützen, genauso wie ihr euch in Deutschland vor solchen Dingen schützen könnt. Und zwar, dass ihr den Ort verlasst, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Und dann werdet ihr an einen Ort kommen, wo ihr euch wieder wohler fühlt, wo ihr euch wieder freier fühlt und danach dieses Gefühl wieder an einem Ort zu sein, in dem ihr euch wohlfühlt. Das ist ein unfassbares Freiheitsgefühl. Und ganz wichtig ist auch, sich von Dingen abhalten zu lassen, wegen solchen Dingen. Fragt euch mal, wie viel ihr verpassen könnt, wenn ihr Dinge nicht tut.
Ja.
Nur weil ihr Angst davor habt.
Ja. Ich hatte das gleiche Gefühl bei Marokko, ne? Also Marokko ist ja auch ein islamisches Land, wo ja auch viele Vorurteile gerade für Männer sind und so. Und ich war da und ich habe eine einzig kleine Geschichte so, aber die erzähle ich mal an anderer Stelle. Und ich habe mein Herz verloren in Marokko, ne? Also es ist wirklich, es ist so ein schönes Land und ich habe mich nicht davon abhalten lassen, obwohl diese Geschichten ja auch waren. Aber ich finde auch wichtig, dass du dann sagst, ja, wenn das passiert, dann ist das erstmal nicht schlimm. Dann guck einfach, dass du da rauskommst aus der
Ja.
Situation und dass du dann halt einfach weiterziehst. Und gerade beim
Ja.
Reisen haben wir ja die Möglichkeit.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich hatte dann zum Beispiel auch wieder eine total Local-Erfahrung, die super sicher und super schön war. Und ich glaube auch einfach, dass es teilweise der Ort war, an dem ich war. Ich war in Mombasa, das ist einfach eine riesengroße Stadt. Und ich war später dann, wurde ich eingeladen von der Deutschlehrerin zu ihren Großeltern und da bin ich mitten in die Pampa gefahren zu ihren Großeltern, die noch mit Feuer kochen und wirklich ein Plumpsklo haben. Also ich sag, wie es ist. Und ich habe mich da so willkommen gefühlt. Der Opa von dieser Freundin, also von der Deutschlehrerin, hat dann auch zu mir gesagt, Now you're my granddaughter and your father is my son. Also vielleicht sage ich es noch auf Deutsch, dass auch jeder versteht. Also du bist jetzt meine Enkelin und dein Vater ist mein Sohn. Das ist mir so im Kopf geblieben. Das ist ein Satz, der geht unter die Haut. Und auch solche Dinge erlebst du nur, wenn du losziehst.
Ja, und dich auch drauf einlässt, ne?
Ja.
Voll schön. Ach, schön.
Ja.
Aber dann warst du in Kenia und dann bist du
Genau.
wohin
Dann bin
gekommen?
ich nach Indonesien geflogen, nach Bali, ganz klassisch. Das war auch eine sehr, sehr lange Reise. Ich meine, von Kenia bis nach Indonesien ist aber komplett auf die andere Seite der Weltkugel.
Wie lange hast du gebraucht?
Oh, ich glaube, über 24 Stunden. Ich glaube, um die 30 Stunden ungefähr. Ja, könnte schon hinkommen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Reise. Ich bin dann auch in Bali dann direkt nach Ubud, weil, also Ubud ist so die Heilung und Yoga Stadt in Bali. Das, wofür Bali eigentlich bekannt ist, ist Ubud. Und
Das ist doch auch dieser Affenwald, oder?
genau, aber da bin ich gar nicht hingegangen, weil die Affen siehst du überall. Und in Kenia waren die auch direkt vor der Haustür. Also ich habe genug Affen gesehen. Da muss ich nicht in so einen Wald gehen. Und dort ist aber auch passiert ständig, dass die Affen irgendwelche Sachen klauen. Deswegen soll man da auch nicht mit Schmuck hin zum Beispiel und so. Also ich bin da jetzt nicht reingegangen. Da zahlt man ja auch Eintritt, um diesen Tempel zu sehen, wo dann die ganzen Affen sind. Ich habe das jetzt nicht für notwendig gesehen, da jetzt ein Tempel kann, dass ich gehe ich lieber zu einem anderen Tempel, wo ein bisschen mehr Kultur ist, wie jetzt zu einem Tempel zu sehen, nur um Affen zu sehen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber was ich gemacht habe, dort erstmal ankommen, mich zu orientieren. Das ist auch was, womit vielleicht viele auch zu kämpfen haben, die Orientierung. Wenn man ständig den Platz, den Ort wechselt, dass man sich dann lost fühlt. Und das ist ein Gefühl, das ist völlig normal. Das möchte ich auf jeden Fall auch ansprechen und normalisieren. Weil wenn du an einen neuen Ort kommst, dass du nicht weißt, was du jetzt machen sollst, wohin, wo ist denn was, wo finde ich denn was und so weiter, du kennst dich in dem Ort nicht aus. Wie sollst du dich denn da nicht lost fühlen? Das geht gar nicht. Und deswegen darf man sich auch da einfach mal ein bisschen mehr Zeit geben, anzukommen und zu recherchieren, sich mit Leuten zu unterhalten und dann wird man seinen Weg finden. Es muss nicht immer alles jetzt und gleich sein.
Das finde ich auch total wichtig. Was ich festgestellt habe, ist, du kannst dich noch so gut vorbereiten auf einen Ort oder auf ein Land. Wenn du vor
Ja.
Ort bist, du lernst noch mal ganz, ganz andere Sachen kennen. Die Leute, die schon da waren, ich finde, in Hostels, du kannst mit den Leuten, die da arbeiten, immer voll gut reden. Die haben noch mal, also es gibt immer so viel mehr, was du machen kannst, als das, was du halt, wenn du googelst, was du kannst. Weil da
Ja.
steht fünf Sachen und was du eigentlich machen kannst, sind 25 und mehr.
Ja, genau. Weil es ja auch die klassischen Sachen, die du auf Google findest, das sind ja genau die touristischen Sachen, die schon zig Millionen Menschen gemacht haben. Und wenn du da an diesen Ort gehst, dann wirst du da auch zig Millionen Menschen finden. Aber das ist vielleicht nicht wirklich das, was du von dem Land sehen willst. Du willst ja das Land, wie es wirklich ist, kennenlernen. Und das findest du erst, wenn du dich mit Leuten unterhalten hast.
Ja. Gerade in Südostasien, also ich weiß nicht, wie es anders ist, aber Südostasien, da sind
Ja.
ja, das ist ja so gut vernetzt und die Leute, also da
Ja.
sind.
Ja. Genau. Und da habe ich dann zum Beispiel auch eine Wandertour zum Mount Batur gemacht. Und das war was, was sehr, sehr touristisch war. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, solche Sachen kann ich dann nicht so genießen, wenn da wirklich du in einer Reihe hinter zigtausend Menschen diesen Berg hochstapfst, dann stehst du da oben, schaust den Sonnenaufgang an. Ist wunderschön, aber um dich herum sind so viele Menschen. Und kann sich nicht nach rechts und nach links bewegen. Und dann hat man dann auch, wo die Sonne aufgegangen ist, gesehen, den Dampf von dem Vulkan, weil es ist ja ein Vulkan. Und es war auch sehr interessant zu sehen, aber ich konnte das absolut nicht genießen und war einfach nur froh, als ich von dem Berg wieder runter konnte. Und ja, da gibt es aber auch andere Berge auf Bali, die jetzt nicht so bekannt sind und nicht so, sag ich mal, crowded, so voller Touristen sind. Wie jetzt der Mount Batur. Und das würde ich dann eher empfehlen. Im Nachhinein hätte ich es eher gemacht, aber man lernt halt bei jedem Reise dazu, wie man die Sachen doch besser angeht. Genau, und dann war ich noch auf Gili Trawangan oder so heißt es, glaube ich. Das ist eine kleine Insel kurz vor Lombok. Also es sind drei Inseln, die alle Gili heißen, aber der zweite Name anders ist. Ich glaube Gili Trawangan, Gili Air und Gili. An den dritten Namen erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Aber es ist alles bei Lombok und die Gili Trawangan ist halt eine klassische Partyinsel. Und da bin ich relativ lange geblieben, aber auch nur aus dem Grund, dass mein Hostel ein kostenloses Partyboot angeboten hat, wenn man 5 Nächte in dem Hostel bleibt. Und das habe ich dann direkt erstmal ausgenutzt und habe da ordentlich Party gemacht eigentlich.
Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Also
Ja.
Südostasien ist jetzt auch, da kann man schon viel Party machen.
Ja, auf jeden Fall, ganz viel Party.
Also
Ja.
entweder du machst Party oder du bist in einem Yoga-Retreat. Das ist doch
Ja.
so.
Komplette Gegenteil. Naja, nur die zwei Sachen gibt es natürlich nicht. Also, gibt
Das
noch ganz, ganz viel mehr. Aber ja, also, man macht schon viel Party. Gerade am Anfang von meinen Reisen habe ich schon auch sehr, sehr auf den Putz gehauen und Party gemacht, aber auch das lässt irgendwann mal nach, die Motivation, und dann konzentriert man sich wieder noch ein bisschen mehr aufs Reisen. Und bei mir war das dann auch so, jetzt verliere ich meine Kopfhörer. Bei mir war das dann auch so, dass ich nach Gili, habe ich noch eine Bootstour gemacht. Also da war ich 3 Tage, habe ich auf einem Boot geschlafen und bin quasi von Lombok bis nach zu den, also bis zu den genau, bis zu Komodo Islands gefahren. Und in der Zeit war ich durch die Party so erkältet und so krank. Ich glaube, ich hatte auch eine Bronchitis, habe es jetzt nicht bei dem Arzt abchecken lassen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich eine Bronchitis hatte. Ich hatte auch die komplette Reise, ich glaube, ich hatte 5 Tage lang so also kaum eine Stimme. Aber ich hatte eine extrem coole Zeit und ich wurde dadurch, dass ich auf einem Boot war, dazu gezwungen zu relaxen und gesund zu werden. Ja, was dort auch einfach sehr, sehr cool war, war, dass wir mit einem Whale Shark geschwommen sind. Ja, also neben uns war dann ist ein Whale Shark aufgetaucht und mit dem sind wir dann geschwommen.
Ja, ich habe diese Tour auch gemacht und tatsächlich die junge Dame aus Podcast Folge Nummer 2 auch.
Ja, das ist so ein klassisches Ding mittlerweile.
Ja.
Das macht jetzt fast jeder, weil das ist aber auch einfach so eine coole Tour. Das ist so ähnlich wie in Vietnam der Hajang Loop. Den macht irgendwie auch jeder jetzt.
Was ist das? Weiß ich gerade nicht.
Das ist eine Motorradtour, die man in Vietnam macht.
Ja,
Ja.
ich bin auch in Vietnam Motorrad gefahren, aber ich wüsste jetzt nicht, wie das hieß. Nein, aber
Ja.
diese Tour und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist aber gar nicht dramatisch. Pink Beach. So. Genau, und dann bist du da gewesen. Jetzt bin ich gerade irgendwie voll rausgekommen.
Ich zurück nach Bali geflogen. Ich habe ja von Bali selber eigentlich noch gar nicht so viel gesehen. Ich habe ja Bali relativ schnell verlassen und habe dann gesagt, ich muss jetzt auf jeden Fall noch Bali erkunden.
Darf ich dich ganz kurz
Und
fragen, deine Meinung zu Kuta? Kuta ist die Hauptstadt von Bali, für die, die es noch nicht wussten.
ja, Kuta ist eigentlich ein Teil der Hauptstadt von Bali. Denpasar ist die Hauptstadt.
Guck mal. Verdammt.
Aber ja, ist halt eine Großstadt. Es ist super dreckig, es stinkt überall. Es wird halt viel Party dort gemacht und so. Also ich hab, glaube ich, wo ich angekommen bin, die erste Nacht dort verbracht, bin ja dann direkt nach Ubud. Und als ich wieder hergeflogen bin, bin ich auch angekommen und habe die Stadt direkt verlassen nach Amed. Und bin eigentlich nur am Schluss dann, war ich da in der Hauptstadt eigentlich aus dem Grund, weil ich noch surfen wollte. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht konnte, weil ich verletzt war, weil ich einen Rollerunfall hatte. Ich habe den klassischen Bali-Kiss bekommen, den so viele bekommen. Aber ich bin dann auch nur in die Hauptstadt auch dann, denn mein zweiter Grund war dann, ich habe eine auf Gili kennengelernt und die hatte Geburtstag, wo sie noch auf Bali war. Und dann bin ich nach Kuta gekommen, um halt mit ihr ihren Geburtstag zu feiern. Habe dann, glaube ich, noch 2 oder 3 Nächte in Bali gehabt, bevor ich dann auf die Philippinen geflogen bin.
Darf ich dich mal was fragen? 6 Monate unterwegs und du
Ja.
erzählst die ganze Zeit, dass du auch Menschen kennengelernt hast, dich ja auch viel mit denen unterhalten hast, oder ja auch nach wie vor tust. Fällt dir das schwer? Weil,
Menschen kennenzulernen.
ja, weil ich frage jetzt einfach mal so, weil viele, die jetzt diesen Podcast hören, gehe ich mal davon aus, sind, dass sie schon auch irgendwann auf Reisen gehen wollen. So, und was ja, wovor ganz, ganz viele Angst haben, ist, alleine zu sein. Ne? Also, wenn du mal fragst, warum gehst du nicht alleine los? Ja, aber dann bin ich ja alleine.
Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall ein großer Teil. Und als ich das erste Mal auf Reisen gegangen bin, alleine, hatte ich genau die gleiche Angst. Was ist, wenn ich da ankomme und niemand redet mit mir? Oder da sind einfach keine Menschen und ich sitze da dann ganz alleine rum. Da muss ich alle Touren alleine machen, muss alleine losziehen, alleine einen Roller mieten, alleine mit dem Roller rumfahren. Das ist nicht so. Damals, als ich meine erste Reise gemacht habe, das hat 2 Minuten gedauert, da hat mich der Erste angelabert und hat gesagt so: Ah, du bist heute angekommen, oder hier, ich komme aus Belgien und der kommt aus New York und hier, die kommen aus Kenia, weiß ich woher. Wir gehen heute Abend was trinken, wirst du mitkommen. So läuft es. Und das war damals sogar in Europa, das war auf Ibiza. Und in A Südostasien läuft das alles noch viel, viel einfacher. Also ich hatte damals, glaube ich, auch einfach Glück, dass der Typ einfach so offen war und einfach jeden angelabert hat, aber auch selbst in Südostasien ist es einfach. Also bist an einem Hostel, kommst da an, bist in dem Zimmer und du teilst ja dein Zimmer mit anderen Zimmergenossen. Und dann du gehst ja nicht ins Zimmer und sagst nichts oder sagst nicht mal Hallo oder sowas, sondern im Normalfall kommst du ins Zimmer rein und siehst jemanden da stehen und sagst: Hi, ich bin Priska, woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Wie lange bist du hier? Wie lange reist du? Und dann fängt einfach Smalltalk das Gespräch an und führt sich fort, wohin auch immer. Und selbst wenn man sich dann nur über das Reisen oder nur über das, wo man sich gerade befindet, austauscht, und das war es dann wieder, weil man vielleicht nicht vibet, auch nicht schlimm. Da sind noch genug andere Menschen, die Party machen wollen oder was auch immer, die sich mit dir unterhalten wollen, die auch alle alleine reisen, die alle genau dieselbe Angst haben oder dasselbe wollen wie du.
Ja.
Und du bist nicht die Einzige, die alleine reist. Vor allem nicht in Südostasien macht es fast jeder. Und du wirst auch viele Pärchen treffen oder Freundinnen, die zusammenreisen, die auch im Hostel sind, was einfach günstiger ist. Aber der Großteil sind Solo-Traveler. Und der Großteil will genauso connecten wie du.
Ich habe ich habe mal überlegt, das auf so ein T-Shirt drucken zu lassen. So, hallo, ich komme von da und da, da und da war ich schon, da und da will ich hin. Ja, das ist so dieser klassische Ablauf. Das ist wirklich egal, wem du dich unterhältst beim Reisen, das ist immer so bam, 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 bam.
Irgendwann nach ein paar Monaten hängt es auch zum Hals raus. Da
Voll.
wirst du dich einfach mal über was anderes unterhalten oder mal Deep Talk führen. Aber selbst solche Leute triffst du und dann hast du auch mal Deep Talk mit Leuten, weil du einfach connectest mit denen.
Ja, ich weiß zum Beispiel, ich war mal in Laos so und habe da einen Deutschen getroffen und wir haben uns richtig krass über Popkultur und bestimmte SängerInnen unterhalten. Also wirklich auch 3 oder 4 Stunden. Das war so krass, das bis heute.
Ja, man lernt auch einfach Leute kennen aus unterschiedlichen Ländern, mit denen man vielleicht auch noch Kontakt hat. Also ich habe zum Beispiel auch auf den Philippinen Freundinnen kennengelernt, Local Freundinnen, mit denen ich immer noch Kontakt habe.
Voll gut.
Genau, ja. Genau, und egal durch welche Situation ihr müsst während euren Reisen und es wird der Moment kommen, wo ihr auch mal auf Menschen zugehen müsst und weil jetzt das nicht alles von alleine läuft. Aber das ist doch genau das, was Reisen supportet. Und zwar, dass ihr aus eurer Komfortzone rausgeht. Wenn es für euch ganz schwierig ist, Leute anzusprechen. Auf Reisen macht ihr das nicht selbstverständlich. Allein schon, wenn ihr euch verlaufen habt und jemand ansprechen müsst und fragen müsst, hey, ich muss da und dahin, kannst du mir helfen? Es wird dir immer jemand helfen. Vor allem in Indonesien, Philippinen, in der Gegend, weil das gehört zu denn ihrer Kultur, dass sie hilfsbereit sind.
Ja, du hast gerade was angesprochen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das frage. Wo hast du denn oder kannst du benennen, wo du so den größten Schritt aus deiner Komfortzone gemacht hast auf deiner Reise? Fällt dir da was ein? Spontan mal eben aus dem Arm geschüttelt?
Finde ich eine extrem schwierige Frage. Also für mich ist schon auch manchmal, also obwohl ich so selbstbewusst bin und eigentlich gar kein Problem habe, Leute anzusprechen, auch manchmal schwierig zu kommunizieren. Aber ich glaube, es war eher so eine die schwierigsten Situationen, und ich würde sagen, die schwierigste Situation, in der ich war, war tatsächlich der Rollerunfall. Weil bei dem Rollerunfall war ich tatsächlich auch alleine. Also ich war da in Lovinia. Das ist eine Stadt von Bali ganz im Norden. Das ist bekannt dafür, dass man dort Delfine sehen kann. Da kann man immer so eine Delfintour machen. Und ich habe mir da halt einen Roller noch gemietet und bin bisschen ins Zentrum der Insel gefahren, um halt ein paar Tempel zu sehen, ein paar Wasserfälle zu sehen. Und auf dem Rückweg musste ich halt ganz langen, ganz steilen Berg runterfahren. Und im Normalfall dürfte das ja kein Problem sein, aber bei mir hat halt irgendwann mal die Bremse nicht mehr funktioniert. Und ich bin halt alleine unterwegs gewesen. Es hat schon gedämmert, die Sonne ging schon unter und die Bremse funktioniert nicht mehr. Ich hake quasi, fahre den Berg runter, mein Roller wird immer schneller, ich kann nicht bremsen. Dann kam halt eine Kurve und nach der Kurve wurde da ein Haus gebaut, das war halb gebaut, also da war wirklich noch diese Mauer und ich bin quasi auf das Haus zu, auf so Schotter gekommen und dadurch kam der Roller dann halt zum Bremsen, bin quasi zur Seite umgekippt. Und es war halt einfach Glück im Unglück, ich hatte unfassbar viele Engel bei meiner Seite, weil erstens die Bremse erst ungefähr in der Mitte des Berges aufgehört hat und nicht ganz oben. Dadurch hatte ich nicht ganz so viel Geschwindigkeit.
Alter.
Zweitens, dieses Haus da stand und nicht da direkt der Abgrund war. Also, dass ich erstmal den Berg komplett runterhakel in den Dschungel. Und drittens, dass das Haus nicht direkt am Weg war, sondern dass da halt davor noch dieser Schotter war, das Haus gerade da gebaut wird und so. Und bin da erstmal gelandet. Und dann war auch noch, dass ich nichts gebrochen hatte. Ich habe quasi überall Wunden gehabt, klar, aber ich habe mir nichts gebrochen. Ich hatte keine Gehirnerschütterung, nichts. Aber ich war natürlich erstmal unter Schock. Ich war in der Situation alleine und wurde dunkel. Ich habe dann mein Handy rausgekramt. Habe quasi Licht angemacht, bin erstmal aufgestanden und wieder zum Weg hoch oder habe halt mit der Taschenlampe geleuchtet und geschrien: Help, help, help. Ja, und an der Straße sind auch immer wieder Roller mit Menschen vorbeigefahren und irgendwann mal hat halt einer angehalten und halt runtergeguckt. Hat halt mich da gesehen und hat mir halt geholfen, von dem Roller halt runterzukommen. Und da hat halt auch kein Englisch gesprochen. Und in Indonesien ist es auch so, dass die Einheimischen, die meisten, nicht wirklich gut oder viel Englisch sprechen, außer sie arbeiten im Tourismus. Ja, und dann hat er auch noch mal andere angehalten, die auch noch mitgeholfen haben. Und es war so ein anderes Pärchen. Die zwei Männer haben dann halt den Roller wieder hoch an die Straße gerollt. Und ich habe dann halt versucht, Hilfe, also jemanden, der mir den Roller organisiert hat, anzurufen, dass er mich abholt und so. Das hat alles nicht funktioniert. Und am Ende hat dann der eine, der mir ursprünglich geholfen hat, hat mich dann zu meinem Hostel zurückgefahren. Das waren nur noch 7 Minuten. Das war richtig, also wirklich kurz vor Ende. Und hat mich dann dahin zu meinem Hostel gebracht. Dort habe ich dann halt eine Rezeption die angesprochen und gesagt, hey, könnt ihr mir helfen? Ich hatte einen Rollerunfall, mich irgendwie verarzten, weil ich hätte das nicht selber gekonnt. Also das waren so viele Wunden und dann haben die halt Alkohol geholt, wir haben es erstmal gesäubert. Ich hatte die.
Boah.
Das hat so gebrannt, wenn ich dahin zurückdenke. Ey, oh, das war so schlimm. Ja, aber überall haben mir Leute geholfen.
Ja.
Also, ja, und das, womit ich, das, was wirklich schlimm war, das war für mich noch nicht mal das Schlimme, sondern am nächsten Tag bin ich halt zu der Rollervermietung und habe die halt damit konfrontiert, dass der in der Roller einfach Shit ist. Und dass ich eigentlich mein Geld zurückverlangen könnte. Ich hab den nur, wollte denen nur den Schlüssel bringen. Und sagen, guckt, was ihr macht. Ich zeige euch noch, wo die Roller steht. Holt den selber ab. Ist mir scheißegal. Ja, es war aber nicht so einfach. Die haben dann gemeint, das wäre meine Schuld. Ich muss dafür Verantwortung übernehmen. Der Roller wäre völlig in Ordnung gewesen, als ich ihn abgeholt habe, und dass ich eine Straße gefahren wäre, die einfach sehr gefährlich ist, die nicht mal Einheimische fahren würden. Und selbst mit einem neuen Roller würde dort die Bremse nicht mehr funktionieren. Und als ich denen auch gezeigt habe, wo der Roller steht, hat er mein Handy in die Hand genommen und hat es mir nicht mehr wiedergegeben. Dann stehst du da als weiße Frau ohne Handy, weil dir das gerade weggenommen wird von einer blöden Vermietung von einfach furchtbaren Menschen. Also ich möchte es auch gar nicht, ich hatte auf Bali nur Begegnungen mit super herzlichen, tollen Menschen und da bin ich jetzt halt einfach auf einen schlechten Menschen getroffen und das wollte ich mir auch gar nicht kaputt machen lassen dann. Ich habe dann gesagt, ich habe dann mit dem tatsächlich auch physisch gefightet, um mein Handy wiederzukriegen und wollte dann auch zur Polizei. Das Problem ist aber auch, in Indonesien ist sehr korrupt. Die Polizei spricht kein Englisch, kein Indonesisch. Ich habe nur mit Google-Übersetzer mit denen gesprochen. Die haben denen safe Geld zugeschoben. Und ich hatte keine Chance. Absolut keine Chance. Und sollte dann halt die Reparatur bezahlen. Mit all meinen Schmerzen habe ich so meinen Tag verbracht, mit denen rumzustreiten, bei der Polizei zu sein, mit denen dann noch zum Mechatroniker zu fahren, der eine Liste geschrieben hat, wo dann draufsteht, wie viel das Ganze kostet, was kein Mensch lesen konnte, noch nicht mal ein indonesischer Freund, den ich kennengelernt habe, konnte das übersetzen. Und ja, dann habe ich denen umgerechnet 90 Euro in die Hand gedrückt und die haben sogar noch die Dreistigkeit gehabt, zu sagen, ja, da wäre die Kosten für den Mechatroniker, der das alles einbaut, ja noch nicht drin. Und dann bin ich ausgetickt und ich tick echt nicht schnell aus. Und hab die wirklich angeschrien, was ich eigentlich einbilde, dass sie den Roller doch sowieso nicht reparieren lässt, dass sie jetzt Scheißgeld nehmen soll, mir meinen Pass zurückgeben soll und gut ist, weil genau das habe ich noch vergessen zu erzählen.
Ja.
Mein Reisepass habe ich denen nie gegeben, sondern meinen abgelaufenen ID, die es sogar genommen haben. Also ich hätte theoretisch den Schlüssel sonst wohin schmeißen können und mich einfach abhauen können. Das würde ich im Nachhinein so nämlich
Nein,
machen,
würdest du
aber
nicht machen.
ich habe einfach nur einen guten im Guten gehandelt und wollte denen noch den Schlüssel zurückgeben und das war der Dank dafür. Und normalerweise muss man eigentlich immer den Reisepass geben oder zumindest eine richtige ID, aber eigentlich immer den Reisepass. Das heißt, sie hatten den Reisepass bis dato nicht, bis wir bei der Polizei waren und bei der Polizei musste ich ja dann den Reisepass der Polizei geben. Und was hat die Polizei gemacht? Den Reisepass denen gegeben. Und dadurch hatte ich keine Chance mehr und musste das bezahlen, um meinen Reisepass zurückzubekommen. Und dann bin ich gegangen und habe auch Slowenia direkt verlassen, obwohl ich Slowenia echt sehr geliebt habe und wirklich wunderschön fand. Aber ich musste da einfach nach dieser Geschichte einfach nur weg. Und bin dann nach Ubud und habe da mich regeneriert in der Stadt der Heilung.
Ja, das ist, das kann man auch nicht unterschätzen. Auch solche Sachen passieren beim Reisen und tatsächlich Indonesien oder Thailand. Mir ist was Ähnliches auf Thailand passiert. Ich hatte auch einen Unfall. Da war es aber nicht der Roller, sondern da war es tatsächlich meine Unfähigkeit, Gas und Bremse. Es gibt eine Vorder- und eine Rückbremse, wusste ich nicht. Und da habe ich auch gelernt, dass diese Rollervermietungen teilweise wirklich mafiöse Ausmaße annehmen. Ne? Also Unterstützung von meinem Hostel-Guide, das war ein Kroate, der nach zu der Insel gegangen ist und dann Hostel aufgemacht hat. Und der hat wirklich gesagt, so, Ann-Christine, wir helfen dir, aber bitte pass auf und bitte mach keinen Stress, weil der Mann ist irgendwie. Also das sind richtig mafiöse Strukturen, die hinter dieser Rollervermietung da stecken. Und man muss aber auch dazu sagen, dass es ja in den allermeisten Fällen gut geht. Ne? Also es ist ja nicht häufig, dass sowas
Ja.
passiert, solche Unfälle. Ich würde super gerne nochmal deine oder eine deiner Highlights erfahren. Eine Geschichte, wo du sagst, ja, ich sehe schon, ich glaube, du hast schon eine im Kopf. Und dafür dein Travel-Tipp, Number One. Aber
Ja.
erst.
Also das beste Erlebnis, ich habe natürlich so, so viele Erlebnisse, die ich jetzt erzählen könnte, aber für mich waren eigentlich immer die Local-Erlebnisse die schönsten Erlebnisse und die besondersten Erlebnisse. Und es hängt alles immer mit Leute kennenlernen zusammen. Und hat auch wieder was mit Bali zu tun. In Bali habe ich nämlich ein Pärchen aus England kennengelernt, so, so tolle Menschen. Und die waren vorher auch schon auf den Philippinen. Und ich bin ja, habe ja schon erzählt, dass ich nach Indonesien auf die Philippinen geflogen bin. Und das habe ich denen halt auch erzählt. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben da Freunde, die wir dort kennengelernt haben. Muss auf jeden Fall in das Smooth Café gehen. In Morbol. Das ist auf der Insel Cebu. Und ich bin, mein erster Stopp war tatsächlich auch Cebu. Und dann bin ich quasi, habe ein, zwei Nächte in Cebu City verbracht, einfach die Hauptstadt von der Insel Cebu. Ja, nichts Besonderes dort eigentlich, einfach eine Großstadt. Und bin dann mit dem Bus nach Morbol gefahren. Und dort habe ich dann auch eine Weile verbracht, weil ich dort auch meinen Tauchschein gemacht habe. Das war auch richtig, richtig cool, kann ich nur empfehlen. Und bin dann in das Smooth Café gegangen und habe halt ein Bild von dem Pärchen gezeigt und gesagt, so, hey, ihr kennt die doch, ist eine Freundin von denen, ist eine Freundin von mir und so. Und die Mitarbeiter dort haben dann alle gesagt, ah, das ist doch, die kennen wir doch und hier und da sind unsere Freunde, du bist eine Freundin von denen und hier und da. Und dadurch kam das dann direkt so, dass ich eigentlich zu denen gehört habe. Also die haben mich dann einfach als dann ihre Freunde direkt auch mit betrachtet und sind dann jeden Abend mit mir halt feiern gewesen oder irgendwie unterwegs gewesen, haben mir Sachen gezeigt, haben mir Local Essen gezeigt und so weiter. Also ja, und dann gab es eben diesen einen Abend, der ganz besonders für mich war. Da bin ich auch wieder in das Muscafé abends gegangen. Und wenn die Feierabend hatten, waren wir meistens irgendwie entweder in der Karaoke-Bar oder irgendwo anders unterwegs. Und dann ha haben sie gesagt, so, ja, wir gehen jetzt auf ein Konzert, komm mit. Und also so mitten in der Nacht, die haben ja immer erst um 11 oder 12 Uhr nachts Feierabend, bin ich dann mit denen auf den Roller gestiegen und bin mit denen auf ein Konzert gefahren. Und ich war die einzige Touristin dort auf diesem Konzert. Da waren nur Locals, eine riesige, riesen, riesen Bühne. Und wir kommen da an und dann sagt der Sänger, Last Song. Und ich, ach nee, wie letzter Song, das haben wir es verpasst, war voll traurig. Und der so, don't worry, hab keine Angst. Also, da kommt noch mal was. Und dann war wirklich so, die Band hat ihren letzten Song gespielt und dann kam plötzlich ein DJ und hat einfach ein DJ die ganze Nacht noch aufgelegt. Und ich war halt mitten auf diesem, zwar kann man sich vorstellen, wirklich wie in Deutschland auch ein Konzert ist. Einfach so eine Riesenbühne und davor halt ein Riesenplatz, wo alle tanzen. Und rechts und links sind halt Stände, wo man sich zu trinken und zu essen kaufen kann. Nur, dass halt dort läufst du einfach hin, du zahlst keinen Eintritt, du zahlst nichts, um dieses Konzert zu genießen. Einfach kostenlos alles. Du brauchst eigentlich nur das Trinken. Und da habe ich dann mit denen allen getanzt und einer der geilsten Abende und Na Nächte meines Lebens gehabt.
Toll. Voll schön.
Ja, und ich habe auch mit vielen von denen auch nach wie vor Kontakt. Also es sind auch Freunde von mir jetzt geworden. Das sind so tolle Menschen. Also falls ihr mal nach Morbol reisen solltet und ins Smooth Café geht, sagt ruhig Hallo von mir.
Ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch. Die haben bestimmt irgendwie Facebook oder Instagram oder so, ne? Dann verlinken wir das auch in den Show.
Ja.
Und bei Instagram können wir bestimmt auch noch mal was festlegen.
Ja, genau, die haben Instagram. Einfach Smooth Café.
Es sind, und ich glaube, das ist das, und ja, auch immer wieder raus, es sind die Menschen, die wir begegnen, die, finde ich, diese Reisen auch nochmal irgendwie ganz anders supporten. Es ist immer klar, du siehst wunderschöne Landschaften, du erlebst die krassesten Sachen, du tauchst mit Whales und dies und das, aber ich glaube, die Menschen, die uns dabei begleiten und die wir begegnen, das ist, das darf man nicht unterschätzen. Das
Ja,
wird.
absolut. Ja. Wie viel einfach eine einzelne Begegnung für dich ändern kann. Wie zum Beispiel die Begegnung in Sri Lanka, die mich dazu gebracht hat, in Kenia die Erfahrungen machen zu dürfen. Genauso haben hat das Pärchen in Bali meine Reise ganz, ganz positiv beeinflusst durch die Begegnung mit den Mitarbeitern vom Smooth Café.
Ja, und was du vorhin halt auch erzählt hast, ne? Du sagtest ja, es ist so, wenn man auf Reisen ist, man unterhält sich, wo warst du schon, wo musst du unbedingt nochmal hin? Du bist jetzt gerade in Mexiko und
Ja.
bist ja noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht, aber du hast eine Option. Die ja.
Genau, also ja, die hat auch mit jemandem zu tun, den ich kennengelernt habe, der mir Guatemala empfohlen hat und gesagt hat, da musst du unbedingt hin und so. Also der hat mir auch, da gibt es wohl einen Vulkan, der aktiv ist und den man, wo man dann wirklich die Glut sehen kann und solche Dinge. Also und dadurch, dass Guatemala halt direkt in Mexiko liegt, liegt es halt nahe, dass ich möglicherweise da noch hingehe.
Und so, und das ist auch so krass, ne, dass du einfach solche Entscheidungen so kurzfristig entscheidest und einfach sagst so, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und wer weiß, stell mal vor, du fährst dahin und dann siehst du den Vulkan und das ist auch nochmal lebensverändernd, weil du halt diesen Menschen getroffen hast und dich mit dem über Guatemala unterhalten hast.
Ja, absolut. Und das ist auch eine gute Überleitung zu meinem Number-One-Reisetipp. Genau, mein Number-One-Reisetipp ist, lasst euch einfach treiben. Plant nicht zu viel, weil ihr werdet Leute kennenlernen, wie wir es davon gerade haben, die euch Tipps geben, die euch zu einer ganz besonderen Reiseerfahrung verhelfen. Und diese Reiseerfahrung könnt ihr nicht machen, wenn ihr alles durchplant. Zum Beispiel hier in Mexiko haben wir jetzt alles sehr viel geplant, was ich eigentlich ja nicht so gerne mag. Aber weil wir halt jetzt gerade Weihnachten und Silvester haben, muss man da halt ein bisschen mehr Planung machen, weil ich auch nicht alleine unterwegs bin. Ich bin mit meinen besten Freundinnen gerade hier und die brauchen auch vielleicht ein bisschen mehr Luxus wie ich. Und deswegen ist es halt nicht so einfach, dann so spontan alles zu buchen und einfach in ein Hostel zu gehen. Und das ist halt den Umständen entsprechend, aber ansonsten versuche ich immer alles ganz, ganz spontan zu machen und so flexibel wie möglich zu sein, weil dann komme ich an den Ort und verbringe da 1, 2 Nächte und der Ort gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Und dann kann ich einfach wieder weiterreisen. Wenn ich an dem Ort aber 4 Nächte gebucht habe und mir gefällt er nicht, muss ich da bleiben, weil ich habe es schon bezahlt und das Geld dann aus dem Fenster rauszuschmeißen, ist irgendwie auch doof. Also man kann es natürlich auch so machen, aber ist ja dann schade und ja, schade um das Geld, dass man einfach anders investieren kann. Vor allem, wenn man länger am Reisen ist, dann zählt halt jeder Cent.
Ja, das stimmt. Priska, ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel tolle Momente, ganz viele tolle Momente und Erfahrungen in den nächsten 6 Monaten. Ich bin gespannt. Vielleicht hören wir uns dann ja nochmal von dem zweiten Teil.
Ja.
Und
Ja, würde ich mich freuen.
was ich auf jeden Fall am meisten auch so mitnehme, ist einmal, dass du dieses Sabbatical-Jahr gemacht hast, ne? Also, dass das einfach eine Option ist. Ich glaube, diese Information bringt richtig vielen Menschen was. Und aber auch, dass ne, läuft nicht immer alles gut und trotzdem kommt man da wieder raus und man findet einen Weg. So, das
Ja.
nimmst du mit. Ich danke dir. Möchtest du noch was
Ja.
sagen?
Ja, ich danke auf jeden Fall für die Einladung. Es war richtig cool, mich mit dir darüber zu unterhalten und ein bisschen auszutauschen. Und ja, ich hoffe, dass ich viele Hörerinnen dazu motivieren kann, einfach den Mut zusammenzunehmen und loszuziehen. Ihr werdet es nicht bereuen, wirklich nicht. Egal, was passiert, werdet ihr es nicht bereuen.
Voll schön, danke schön. So, wir schließen die Folge jetzt ab und falls du noch Fotos von Britta und ihrer Reise sehen willst oder auch die Verlinkung zu dem Restaurant, wo, wie hieß das? Wo?
Smooth Café.
Smooth-Café auf den Philippinen, dann schau doch mal bei Instagram vorbei. Lasst gerne auch ein Like und ein Follow da und lasst uns wachsen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüssi.